NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Heckmann. Die Themen unter anderem das EU-Gipfeltreffen zur Flüchtlingspolitik, Reaktionen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, das Reformprogramm der Deutschen Bahn, die Entscheidung des Bundestages zur Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes, die Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Putin, die RWE-Millionenklage wegen des Atomausstiegs vor dem Essener Landgericht und der Auftakt zum zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. In Brüssel hat am Nachmittag der erneute EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik begonnen. Einmal mehr geht es um die Frage, wie die Flüchtlinge, die in Griechenland und Italien ankommen, schneller auf andere Länder verteilt werden können. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist ein verstärkter Grenzschutz in Europa. Ralf Siener.
Für Martin Schulz, den Präsidenten des Europäischen Parlamentes, ist dieser letzte EU-Gipfel 2015 auch ein Anlass, Bilanz zu ziehen.
Ein solches Jahr habe ich jedenfalls noch nicht erlebt.
Im Gegensatz zu Martin Schulz sieht Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite dieses Jahr keineswegs unvergleichlich negativ.
I think every year has its own challenges.
Jedes Jahr habe seine ganz eigenen spezifischen Herausforderungen und über die des Jahres 2015 werde man bei diesem Gipfel in Brüssel ganz offen diskutieren.
We are ready to accept discussion.
Litauen sei bereit, sich der Diskussion in Brüssel zu stellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will diese Gipfeldiskussion auf den Kommissionsplan einer schnellen Eingreiftruppe für den Schutz der europäischen Außengrenzen fokussieren. Denn dieser letzte EU-Gipfel vor Jahresende ist zwar kein Gipfel der Entscheidungen, aber der Beratungen und der Vorbereitung von Entscheidungen. Die Kanzlerin will die EU-Außengrenzen so schnell wie möglich effektiver sichern. Und deswegen ist sie dafür,
dass die Beratungen sehr schnell stattfinden.
Die Beratungen über den Vorschlag der EU-Kommission, die mit mehr Geld und Personal ausgestattete Frontex-Grenzschutztruppe zur Not auch gegen den Willen einzelner EU-Staaten an deren Grenzen zu postieren, um den unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen zu stoppen. 3 Milliarden Euro soll die Türkei dafür bekommen, damit sie ihre Grenzen zu Griechenland besser sichert. 1 Milliarde Euro stellt die EU-Kommission. Welche europäischen Staaten sich in welcher Höhe die restlichen 2 Milliarden teilen, das ist noch immer nicht geklärt. Klar ist nur, der Zustrom von syrischen Flüchtlingen in die Türkei geht weiter. Der türkische Ministerpräsident hat der deutschen Kanzlerin bei einem Vorgipfel mit wichtigen EU-Nettozahlern heute Mittag in Brüssel noch einmal sehr deutlich gesagt, dass
jeden Tag neue Flüchtlinge aus Syrien kommen.
Für diese Syrien-Flüchtlinge braucht die Regierung in Ankara sehr schnell Geld für Schulen und Integrationsprojekte. Die EU denkt außerdem darüber nach, ein Kontingent von Syrien-Flüchtlingen aus der Türkei aufzunehmen. Doch bisher ist das ein reines Gedankenspiel. Konkrete Zusagen gibt es bisher von keinem Staat. Auch die immer wieder angekündigte Umsiedlung von 160.000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland innerhalb der EU kommt nur im Zeitlupentempo voran. Und ob die Drohung von Österreichs Bundeskanzler Faymann, EU-Milliardensubventionen im Falle einer andauernden Verweigerungshaltung drastisch zu kürzen, ein Umdenken in Mittel- und Osteuropa bewirkt, ist fraglich. In einem Punkt ist Bundeskanzlerin Merkel jedenfalls optimistisch.
Wir wünschen uns auch Großbritannien weiter in der Europäischen Union.
Angela Merkel sieht durchaus Chancen, dass die EU den Reformforderungen von Großbritanniens Premier Cameron entgegenkommt, ohne ihre wichtigsten Prinzipien aufzugeben, nämlich Nichtdiskriminierung und Freizügigkeit.
Unter den Anlegern war es die Nachricht des Tages. Die amerikanische Notenbank Fed hat die Leitzinsen in den USA erhöht um moderate 0,25% und damit das Ende ihrer langjährigen Krisenpolitik eingeleitet. Ulla Herrmann über die Reaktionen an der Börse.
An den Börsen wurde die Entscheidung mit Kurssprüngen gefeiert. Sowohl an der New Yorker Wall Street als auch an den asiatischen und europäischen Börsen und am Frankfurter Aktienmarkt ging es mit den Kursen deutlich nach oben. Vor allem hat die amerikanische Notenbankchefin die Verlässlichkeit für 2016 gleich mitgeliefert. Für das nächste Jahr stellt Janet Yellen weitere Zinserhöhungen in Aussicht, allerdings in langsameren Schritten. Jörg Naumer, Chefanlagestratege bei Allianz Global Investor, rechnet deshalb auch nicht damit, dass es wegen der angekündigten Zinserhöhungen im kommenden Jahr zu Rückschlägen kommt.
Das billige Geld, die massive Liquidität stützt die Aktienkurse, treibt sie noch ein Stück weiter.
Ähnlich sieht es Martin Lück vom größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock. Auch er ist überzeugt, die Märkte werden es verkraften.
Ich denke schon. Also zunächst mal ist der erste Schritt nur ein Signal, der ist ökonomisch weitgehend unbedeutend, weil die Menge an Überschussliquidität im Zentralbanksystem so groß ist, dass erstmal gar keine Zinsen überhaupt hochgehen müssen. Wenn überhaupt, werden sie aufgrund von Erwartungseffekten hochgehen.
Denn im Gegensatz zu den USA hatte die Europäische Zentralbank mit Präsident Mario Draghi ja angekündigt, bei schwacher Wirtschaft den Geldhahn noch weiter zu öffnen. Weil die amerikanische Notenbank und die Europäische Zentralbank aber unterschiedliche Wege gehen, dürfte auch der Euro unter Druck bleiben. Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz.
Tendenziell würde ich eher davon ausgehen, dass kurzfristig der Euro ein wenig schwächer geht, vielleicht auf die 1,05 oder auch Richtung Parität. Das würde aber der europäischen Wirtschaft nicht schaden, sondern im Gegenteil die Exportchancen eher noch verbessern.
Jörg Naumer, Chefanlagestratege bei Allianz Global Investor.
Nun, die Zinswende für Europa bedeutet zunächst mal ganz klar, es gibt nochmal einen Dutch quasi auf den Euro-Wechselkurs. Der wird von der Entwicklung her ein Stück schwächer gehen, zumal ja klar ist, dass die EZB noch weiter in die expansive Richtung geht. Das ist gut für die Exporte.
Weil die Geldströme weltweit jetzt neue Richtungen einschlagen, müssen sich Anleger auch künftig auf Schwankungen an den Finanzmärkten einstimmen. Vorsicht raten daher die Börsenprofis.
Ist die Zinsentscheidung der FED eigentlich ein Vorbild für die Europäische Zentralbank? Das fragt Ulrich Zissler in seinem Kommentar.
Eine außerordentliche Periode sei zu Ende gegangen, so sagte es gestern Abend die Chefin der amerikanischen Notenbank Janet Yellen bei der Verkündung des Zinsbeschlusses. Und sie hat recht. Seit dem Jahr 2008 lag der Leitzins in den USA bei 0 oder fast 0%. Mit aller Macht hat die Federal Reserve genauso wie die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren versucht, die Folgen der weltweiten Finanzkrise zu beherrschen. Das Schreckgespenst der schrumpfenden Wirtschaft, der Rezession ging um. Und da musste gegengehalten werden mit viel billigem Geld. Die Botschaft der Fed mit dieser ersten Zinserhöhung nach fast einer Dekade lautet nun: Das Kapitel Finanzkrise ist abgeschlossen, wir kehren zur Normalität zurück und wir können erst einmal aufatmen. Ende gut, alles gut also? Bei weitem nicht. Die Lehren, die aus dem Kampf gegen die Finanzkrise gezogen werden können, sind ernüchternd. Sie zeigen, wie wenig wirksam das Instrumentarium der Notenbanken war, die Finanzkrise einzudämmen. Wie wenig sich die Folgen von finanzpolitischem Handeln abschätzen lassen. Wie als letztes verzweifeltes Mittel nur übrig blieb, die Wirtschaft mit Gratiskrediten zu fluten. Zugleich bedeutet die Zinserhöhung ein neues Wagnis. Das billige Geld ist in den vergangenen Jahren zum Normalzustand geworden. Wirtschaft und Verbraucher haben sich an das Niedrigzinsniveau gewöhnt. Noch ist unklar, ob das zarte Pflänzchen des privaten Konsums in Zukunft durch teurere Kredite nicht Schaden nimmt. Und was passiert, wenn hochverschuldete Staaten einen stetig wachsenden Teil ihres Etats für den Schuldendienst aufwenden müssen? Schwellenländer, die die vergangenen 10 Jahre genutzt haben, sich mit günstigen Krediten vollzusaugen, die in Zukunft immer mehr unter ihrer eigenen Schuldenlast stöhnen werden. Schon jetzt warnen Volkswirte, dass doch bitte in den kommenden Jahren nur moderat an der Zinsschraube gedreht werden dürfe, dass es noch unklar sei, wie sich das Handeln der US-Zentralbank auf die US- und auf die Weltwirtschaft auswirken wird, dass behutsam vorgegangen werden müsse. Bei einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierte die Hälfte der befragten Ökonomen, dass in spätestens 5 Jahren die US-Zinsen wieder bei 0% liegen würden. Vertrauen in die eigene Wirtschaft und in das Handeln der Fed sieht anders aus. Und vor allem zeigt es eins: Bis zum Erreichen der finanzpolitischen Normalität in den USA ist es noch ein sehr langer Weg. Die Zinserhöhung der Fed ist nicht mehr als ein Testballon.
Ein Kommentar von Ulrich Zissler. Die Deutsche Bahn befindet sich im größten Umbruch seit der Bahnreform vor mehr als 20 Jahren. Das Versprechen an die Kunden: Die Züge sollen deutlich pünktlicher werden, die Reiseinformationen und der Service besser. Nach schwachen Ergebnissen in mehreren Geschäftsfeldern soll ein Umbau das Unternehmen außerdem effizienter machen. Dagmar Pepping.
Grube, der seit 6 Jahren der Vorstandschef der Bahn AG ist, räumte auch Fehler ein. In den vergangenen Jahren sei der Eindruck entstanden, die Bahn als ehemaliger Staatsmonopolist habe sich im Wesentlichen aufs Defensivspiel verlegt, so Grube.
Nach dem Motto, ein Unentschieden ist schon ein Erfolg. Soll heißen, wenn uns im Schienengüterverkehr, im Regionalverkehr oder bei den Fernbuslinien keine Marktanteile abjagt, sind wir schon zufrieden. Ganz im Gegenteil. Die klare Botschaft für die nächsten Jahre lautet, wir greifen an und wir spielen offensiv.
Zum Beispiel bei der Pünktlichkeit. Jeder vierte Zug im Fernverkehr ist momentan unpünktlich. Grube verspricht, dass künftig 85% aller Züge pünktlich abfahren sollen. Im Regionalverkehr sogar 95%. Helfen soll dabei ein Paket von Maßnahmen. Zum einen eine bessere Instandhaltung von Zügen und Weichen durch mobile Einsatzteams. Dann bessere Betriebsabläufe, insbesondere an den großen Bahnhöfen des Landes. Besser geplante Baustellen, optimierte Fahrpläne und so weiter und so fort.
Pünktlichkeit geht alle im Konzern an.
Kunden zurückgewinnen will der Bahnchef durch eine Qualitäts- und Serviceoffensive. Reisende am Bahnsteig sollen schneller und verlässlicher informiert werden, wenn sich Gleise ändern oder die Reihenfolge der Wagen. Geplant ist ein neuer Zuganzeiger, der den Kunden die nächsten drei Züge auf einem Gleis ankündigt.
Wir werden zum Beispiel das Internet im Zug deutlich ausbauen. Wir werden deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, nämlich zusätzlich 700 Millionen Euro. Um die Qualität zu verbessern.
Das Sanierungsprogramm mit dem schönen Titel Zukunft Bahn hat Folgen für die Bilanz, unterstreicht Volker Käfer, Infrastrukturvorstand und Nummer 2 im Konzern.
Wir bezahlen diese Strategie mit einer steigenden Verschuldung. Diese wächst im Mittelfristzeitraum bis auf einen Wert von ca. 22 Milliarden Euro an.
Die Bahn überlegt deshalb, ob sie bei 2 Tochterunternehmen eine Teilprivatisierung zulässt, um Kapital hereinzuholen. Betroffen wären das Logistikunternehmen DB Schenker Logistics und die britische Nahverkehrstochter DB Arriva. Der Umbau des Konzerns sei kein Stellenabbauprogramm, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Volker Käfer. Trotzdem müssen sich insbesondere Mitarbeiter im Güterverkehr, der Defizite einfährt, Sorgen machen. Schlankere Strukturen und eine höhere Profitabilität sind das Ziel, sagt Personalvorstand Ulrich Weber.
Das kann bedeuten, dass bis zu 2600 Arbeitsplätze im Mittelfristzeitraum gefährdet sind.
Bahnchef Rüdiger Grube brachte seine Ziele für die nächsten Jahre noch einmal so auf den Punkt.
Wir räumen auf, wir werden konsequenter, wir greifen an und zwar mit Überzeugung und Leidenschaft.
Die Bundeswehr wird ihren Einsatz in Afghanistan mit verstärkter Truppenzahl fortsetzen. Der Bundestag votierte heute mit 4/5 Mehrheit für ein neues Mandat, das die Obergrenze für die Beteiligung deutscher Soldaten von 850 auf 980 erhöht. Frank Wahrlich.
Wir dürfen die afghanische Regierung nicht alleine lassen. Wir müssen uns aber eingestehen, dass der jahrelange ISAF-Einsatz längst nicht alle militärischen und politischen Ziele erreicht hat. So begründet der SPD-Außenpolitiker Nils Annen die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Der Einsatz am Hindukusch ist gescheitert, so die Linke. Niemals hätten internationale Truppen dorthin verlegt werden dürfen. Die Linke und Teile der Grünen lehnen die Verlängerung des Einsatzes ab. In der Debatte hieß es, trotz internationaler Truppen im Land hätten afghanische Flüchtlinge das Recht, nach Deutschland zu kommen und auch hier zu bleiben. Unter Applaus sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, es lohnt sich, im Land zu bleiben, schon mal aus unserem eigenen Interesse. Die junge Generation in Afghanistan sei bereit, mit großer Energie ihr Land zu befrieden und aufzubauen. Mit den Stimmen der Koalition wurde der Einsatz in Afghanistan um ein Jahr verlängert.
Vor fast 1400 Journalisten aus dem In- und Ausland zog Russlands Präsident Putin heute seine traditionelle Jahresbilanz eines von Krisen und Konflikten geprägten Jahres. Innenpolitisch ging es unter anderem um die Wirtschaftskrise, außenpolitisch unter anderem um Syrien, den IS und die Auseinandersetzungen mit der Türkei, berichtet Bernd Großheim.
So wolle Russland freundschaftliche Beziehungen zum türkischen Volk, trotz des Abschusses des russischen Bombers durch die Türken. Aber eine Zusammenarbeit mit dieser türkischen Führung werde es nicht mehr geben. Putin unterstrich dies mit markigen Worten. Wenn jemand in der türkischen Regierung die Absicht hatte, den Amerikanern ein gewisses Körperteil zu lecken, dann weiß ich nicht, ob es richtig war oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Amerikaner das nötig haben. Vielleicht gab es Absprachen vor dem Abschuss. Uns ist es nicht bekannt. Dennoch, Putin betonte auch den Willen zur Zusammenarbeit mit den USA. Russland unterstütze beispielsweise die amerikanische Initiative, mithilfe der Vereinten Nationen eine Verfassungsänderung in Syrien zu erreichen. Ziel müsse aber sein, dass das syrische Volk über seinen Präsidenten entscheidet und nicht irgendjemand von außen. Die Ukraine, in den vergangenen Jahren Hauptthema der Pressekonferenzen mit Putin, war heute nur Streiflicht. Immerhin räumte er zum ersten Mal ein, dass russische Militärs im Osten der Ukraine im Einsatz sind und mit den Separatisten zusammenarbeiten. Wir haben nie gesagt, dass sich dort nicht unsere Leute mit der Lösung von bestimmten Fragen beschäftigen, auch im militärischen Bereich. Das heißt aber nicht, dass dort reguläre russische Truppen im Einsatz sind. Spüren Sie den Unterschied? Innenpolitisch waren von Putin Einschätzungen zur Wirtschaft gefragt, vor allem zu seinen Aussagen vom vergangenen Jahr, die russische Ökonomie habe die Talsohle durchschritten. Denn zu diesem Zeitpunkt war bereits absehbar, dass die Prognosen nicht zu halten sind. Wir waren Anfang 2014 davon ausgegangen, dass der Durchschnittspreis von Öl bei 100 US-Dollar pro Barrel liegen wird. Danach hatten wir alles berechnet. Den Staatshaushalt fürs nächste Jahr haben wir jetzt mit 50 Dollar berechnet. Aber schon jetzt liegt der Preis bei 38 Dollar. Deshalb werden wir eventuell auch hier etwas korrigieren müssen. Grundsätzlich sei die russische Wirtschaft in einer schwierigen, aber akzeptablen Situation. Für die kommenden Jahre versprach der Präsident ein Wirtschaftswachstum. Nach 3 Stunden und 10 Minuten war die Pressekonferenz vorbei. Kein Vergleich zur Rekordsitzung von 2009. Da wurden die Journalisten erst nach 4 Stunden und 40 Minuten entlassen.
Nach mehr als einem Jahr zäher Verhandlungen unter UN-Vermittlung haben Libyens Konfliktparteien einem Friedensplan zugestimmt. Der UN-Sondergesandte Kobler sprach von einem historischen Tag für Libyen. Alexander Göbel.
Das Papier sieht die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit vor. Zuvor hatte jedoch der Präsident des international nicht anerkannten libyschen Parlaments, Nuri Abu Sahmein, die Vereinbarung kritisiert. Diejenigen Abgeordneten, die den Friedensplan unterzeichnen wollten, seien von seinem Parlament dazu nicht beauftragt. Stattdessen setzt Sahmein auf Gespräche mit dem Vorsitzenden des international anerkannten libyschen Parlaments. Ziel sei eine Einheitsregierung für Libyen, an deren Vermittlung die UNO nicht beteiligt ist. Libyen versinkt seit dem Sturz des früheren Machthabers Gaddafi im Chaos. Das Land wird beherrscht von bewaffneten Milizen. Es gibt 2 rivalisierende Regierungen und Parlamente in Tripolis und Tobruk. Die internationale Gemeinschaft blickt mit Sorge auf Libyen, vor allem weil die Terrororganisation Islamischer Staat die Lage ausnutzt, um sich weiter auszubreiten. Außerdem gilt Libyen als wichtiger Ausgangspunkt für Flüchtlinge mit dem Ziel Europa.
Frankreich fordert ein entschiedeneres Vorgehen der UN gegen die Finanzierung des IS, unter anderem durch den Verkauf von Erdöl. Die Kontrolle der Finanzströme solle die internationale Geldwäsche-Taskforce mit Sitz in Paris übernehmen. Ihr gehören 34 Staaten und Territorien an, darunter auch Deutschland. Aus New York, Georg Schwarte.
Zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen werden heute auf Einladung der USA die Finanzminister der 15 Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat über den Kampf gegen die Terrorfinanzierung beraten. Im Mittelpunkt eine von Frankreich, Russland und den USA formulierte umfassende Resolution, die alle bisherigen Beschlüsse des Sicherheitsrates vor allem in Bezug auf die Finanzierung der IS-Terroristen bündeln und präzisieren soll. Der amerikanische Finanzminister Jack Lew wird die historische Sicherheitsratssitzung gegen 15 Uhr Ortszeit leiten. Die Annahme der über 20 Seiten langen Resolution gilt als sicher. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach bereits von einem bahnbrechenden Ereignis, das die Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen den IS-Terror demonstriere. Die Resolution sieht unter anderem Einreiseverbote, Kontensperrungen und weitgehende Sanktionen gegen all jene vor, die den IS direkt oder mittelbar finanzieren. Außerdem sollen Individuen und Staaten juristisch verfolgt werden, die den IS durch Ankauf von geraubtem Öl und antiken Kunstgütern unterstützen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wird zudem aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen einen Bericht aus UN-Sicht vorzulegen, wie die Finanzen der IS-Terroristen künftig noch wirkungsvoller zu treffen seien.
1,5 Jahre lang arbeitete ein erster Untersuchungsausschuss im Bundestag das Ermittlungsdesaster im Fall NSU auf. Doch vieles blieb offen und nun nehmen die Parlamentsaufklärer ihre Arbeit wieder auf. Sie treibt die Sorge vor neuem Terror aus der rechten Szene um. Über die erste Sitzung des zweiten Ausschusses Volker Schafranke.
Sachverständige, Experten und Journalisten haben dargestellt, was sich 4 Jahre nach Auffliegen des NSU-Trios verändert hat. Im Sicherheitsapparat, bei den Angehörigen der 10 Opfer und natürlich auch in der rechten Szene. Und hier fällt das Fazit der Journalistin Andrea Röpke ernüchternd aus. Die Terrorgefahr in Deutschland komme von rechts, lautet ihre Analyse. Vier Jahre nach Aufliegen des NSU-Trios ist das Gefahrenpotenzial höher als noch vor Jahren. Es sind neue Gruppierungen entstanden, gesteuert aus bestehenden rechten Kameradschaften. Clemens Binninger ist selbst Polizist, war bereits im ersten NSU-Untersuchungsausschuss dabei und stellt fest, eine brisante und gefährliche Situation.
Wo wir alle gefordert sind, diese Situation nicht nur im Blick zu behalten, sondern sie unter Kontrolle zu kriegen und alles zu tun, dass hier keine weiteren Straftaten begangen werden können. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber der müssen wir uns alle stellen.
Und damit beantwortet sich für Petra Pau von den Linken die Frage, warum eigentlich noch einmal dieser NSU-Untersuchungsausschuss von selbst.
Wir erleben im Moment eine Welle rassistischer Gewalt im Land und die Gefahr, dass es längst auch weitere rechtsterroristische Strukturen gibt, ist nicht gebannt.
Ernüchternd auch das Fazit von Barbara John. Die 77-Jährige ist die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Angehörigen der NSU-Opfer. Zwar hätten viele Familien das mitfühlende Klima in der Gesellschaft und die Arbeit des ersten Ausschusses tröstend zur Kenntnis genommen. Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz fehle es aber nach wie vor an Sensibilität, wenn es um rassistisch motivierte Straftaten geht. Ein Mentalitätswechsel sei auch nach den NSU-Morden nicht zu erkennen.
Es gab ja nicht in einem einzigen Fall bei den vielen Unterlassungen und der unprofessionellen Arbeit der Polizei nicht in einem einzigen Fall überhaupt den Versuch, ein Disziplinarverfahren wegen Strafvereitelung im Amt anzustrengen. Das ist etwas, was niemand versteht.
Armin Schuster von der CDU stellt eine Frage, die auch nach wie vor viele Angehörige umtreibt.
Nach welchen Kriterien hat das Trio eigentlich diese Opfer ausgesucht und diese Morde begangen? Und solange das nicht aufgeklärt ist, machen wir hier, glaube ich, eine wichtige Arbeit.
Das Essener Landgericht hat heute erstmals über die Millionenschadenersatzklage des Energiekonzerns RWE gegen die Bundesrepublik und das Land Hessen verhandelt. Es geht um die Folgen der 2011 von Hessen angeordneten Betriebseinstellung des Atomkraftwerks Biblis. Jörg Marksteiner.
Die zwangsweise Abschaltung war rechtswidrig. Das steht für das Essener Landgericht offenbar fest. Außerdem haben die Richter am ersten Verhandlungstag durchblicken lassen, dass sie an der Höhe des von RWE behaupteten Schadens zweifeln. RWE verlangt 235 Millionen Euro Schadensersatz wegen entgangener Gewinne. Doch bei einer solchen Berechnung muss nach Meinung der Richter auch geprüft werden, ob nach dem Abschalten des Atommeilers in Biblis stattdessen die Braunkohlekraftwerke mehr Strom verkauft haben und ob RWE mehr Einnahmen hatte, weil die Kunden etwa höhere Strompreise zahlen mussten. Der vorsitzende Richter sagte, bei einem Vergleich hätte er eine Summe von 50 Millionen Euro in den Raum gestellt, also nur ein Viertel der von RWE verlangten Summe. Doch darauf wollten sich weder der Energiekonzern noch der Bund oder das Land Hessen heute einlassen. Wer am Ende einen möglichen Schaden zahlen muss, das ist ohnehin zwischen Bund und Land heftig umstritten. Hessen spricht von einer Anweisung durch Bundesbeamte, das Land hätte keine Wahl gehabt. Dagegen scheinen die Richter eher der Auffassung des Bundes zu folgen, wonach die Beamten lediglich eine Anregung oder Bitte geäußert haben. 4 Monate haben die Parteien nun Zeit, schriftlich auf die Ergebnisse der Verhandlung zu reagieren. Es wird ein langwieriger Prozess, hieß es heute schon mal von den Richtern.
Das Umweltbundesamt hat heute in Berlin seinen Jahresbericht vorgestellt. Schwerpunktthema darin ist diesmal die Verkehrspolitik. Thorsten Huhn.
Das Umweltbundesamt fordert eine neue Verkehrspolitik in den Großstädten. Die Präsidentin des Amtes, Maria Krautsberger.
Die Luft- und Lebensqualität in unseren Städten muss besser werden. Das ist unser vorrangiges Ziel. Und daher brauchen wir sowas wie eine verkehrspolitische Zäsur, an der alle ihren Anteil haben. In den Städten müssen wir schneller die Angebote beim Fuß-, Fahrrad- und ÖPNV verbessern.
Krautsberger verwies auf die hohe Stickstoffbelastung in Großstädten, die an vielen Orten weit über den erlaubten Grenzwerten liege. Hauptverursacher der NO2-Belastung ist zu 60% der Straßenverkehr.
Beim Straßenverkehr wiederum steht der Diesel an erster Stelle, der rund 2/3 der Stickstoffdioxidemissionen in den Städten verursacht. Und das zeigt, wir brauchen perspektivisch einen sauberen Diesel. Ohne sauberen Diesel werden wir die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalten können.
Sie sehe nicht, wie der Dieselantrieb in seiner heutigen Form in den hochbelasteten Innenstädten noch eine lange Zukunft haben könne, sagte Kratzberger. Das Umweltbundesamt, UBA, fordert daher, die steuerliche Förderung von Diesel gegenüber Benzin abzuschaffen. Sie beträgt pro Liter Diesel derzeit gut 18 Cent. Das Amt hält Fahrverbote in Innenstädten für ältere Dieselfahrzeuge für notwendig, auch für solche mit Euro-5-Plakette. Ziel der Automobilindustrie müsse es sein, den Dieselmotor so sauber zu machen wie den Ottomotor. Eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik der Städte bedeutet für das Umweltbundesamt Vorfahrt für den öffentlichen Nahverkehr, für Fahrradfahrer und Carsharing-Modelle.
Es geht letztlich darum, dass die Wege in den Städten zur Arbeit, zu Kulturangeboten und Freizeitangeboten eben mit umweltgerechten Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können. Wir brauchen letztlich eine Stadt, in der wir das Auto nicht mehr zwingend brauchen.
Zudem müsse Deutschland dringend mehr für die Elektromobilität tun, nicht nur wegen des Klimaschutzes, sondern auch wegen der Luftreinhaltung.
Kernelement der Energiewende im Verkehr ist oder wird die Elektromobilität sein, ergänzt durch Kraftstoffe, die aus regenerativem Strom hergestellt werden.
Auch E-Bikes, also Fahrräder mit Motor, sollten finanziell gefördert werden, schlägt das Umweltbundesamt vor. Grundsätzlich plädiert es dafür, die Entwicklung umweltschonender Antriebe mit finanziellen Anreizen zu fördern. Im Zusammenhang mit dem Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen kündigte die UBA-Chefin an, das Amt werde stichprobenartige Abgasmessungen vornehmen, um zu prüfen, ob die vorgeschriebenen Grenzwerte auch von nachgerüsteten Autos im Fahrbetrieb eingehalten werden.
Geschönte Verbrauchswerte, die gibt es nicht nur in der Autobranche, sondern auch bei Lampen. Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte heute einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach die Hersteller in der EU laxe Vorschriften ausnutzen konnten, um für ihre Lampen bessere Energiewerte anzugeben. Moritz Seidel erklärt, worum es geht.
Die EU schreibt vor, was eine Lampe leisten muss, um ein bestimmtes Energieeffizienzlabel zu bekommen. Zum Beispiel ist geregelt, wie viel Watt sie verbrauchen darf und wie hell sie sein muss. Allerdings dürfen die Werte nach oben und unten abweichen. Nur wenn die Abweichung zu groß ist, müssen Halogen- und Energiesparlampen, aber auch LED-Leuchten in eine schlechtere Klasse eingestuft werden. Dann steht auf der Verpackung statt A zum Beispiel nur ein B. Heute bestätigte die EU-Kommission allerdings, dass die Hersteller seit einigen Jahren diese Toleranz ausnutzen. Ein Beispiel. Eigentlich gehört eine Lampe in die Klasse B. Wenn man aber die erlaubte Abweichung einrechnet, landet sie in Klasse A. Ein Trick, der nicht explizit verboten ist und gegen den die Behörden nichts unternehmen können. 2012 ist er der EU-Kommission das erste Mal aufgefallen. Seitdem überarbeitet sie ihre Richtlinien. Ab dem nächsten Jahr soll die Lücke dann auch bei den Lampen geschlossen sein.
Welches Gesundheitsrisiko birgt die Einnahme der Antibabypille Yasminell? Um diese Frage ging es heute vor dem Landgericht Waldshut-Tingen in Baden-Württemberg. Eine 31-jährige Frau hatte Klage gegen den Pharmakonzern Bayer eingereicht. Nach Einnahme der Pille habe sie im Juni 2009 eine beidseitige Lungenembolie erlitten und sei daran fast gestorben. Matthias Zeller.
Vor Kameras und Mikrofonen hat die Klägerin Felicitas Rohrer vor Prozessbeginn erklärt, dass sie sich auf keinen Vergleich einlassen will. In den ersten beiden Stunden der mündlichen Verhandlung zeichnete sich eine Einigung zwischen Rohrers Anwalt und dem Anwalt des Bayer-Konzerns ab, was die geforderte Auskunft über die Nebenwirkungen der Antibabypille Yasminell betrifft. Wie auch vom Richter vorgeschlagen, soll nun offenbar festgehalten werden, dass der Pharmakonzern Bayer weitere Informationen vorlegt, wenn es Sachverständige später im Prozess verlangen. Gutachten sollen in der Hauptsache klären, ob Felicitas Rohrers lebensgefährliche Lungenembolie von der Antibabypille ausgelöst worden ist oder von ihrer Vorerkrankung, einer geteilten Hohlvene. Schon allein wegen der nötigen Gutachten dürfte der Prozess noch viele Monate dauern.
Mit der Anhörung vor der rechtsprechenden Ethikkammer des Weltfußballverbandes haben für FIFA-Chef Josef Blatter die Tage der Entscheidung begonnen. Blatter argumentierte gegen eine weitere Sperre und beteuerte heute erneut, er habe weder gegen ethische noch gegen juristische Regeln verstoßen. Aus Zürich, Hans-Jürgen Maurus.
Mit einem Pflaster auf der Wange ließ sich der gesperrte FIFA-Präsident Sepp Blatter in die Zentrale des Fußball-Weltverbandes heute Morgen fahren. Ein wichtiger Termin für den 79-jährigen Fußballpatriarchen, der sich der Spruchkammer der Ethikkommission stellen wollte. Es ist die letzte Anhörung vor der Entscheidung des Münchner Richters Hans-Joachim Eckert, ob Blatters Sperre verlängert, verschärft oder gar aufgehoben wird. Mit dem Urteil rechnet man am kommenden Montag. Im Fokus der Untersuchung steht die umstrittene 2-Millionen-Franken-Zahlung der FIFA an den ebenfalls gesperrten UEFA-Chef Michel Platini, der morgen vor den Ethikhütern erscheinen sollte, seinen Auftritt aber wegen Vorverurteilung bereits abgesagt hat. Sepp Blatter wurde heute Morgen von seinem prominenten Anwalt Lorenz Erni begleitet. Die konservative Wochenzeitung Weltwoche veröffentlichte heute das letzte Interview von Sepp Blatter mit der Schlagzeile »Schweizer des Jahres«. Der Walliser sei ein unermüdlicher und bewundernswerter Kämpfer für eine bessere Welt. Gleichzeitig bestätigte das Bundesamt für Justiz einen Bericht des Zürcher Tagesanzeigers, wonach die US-Justizbehörden im Rahmen der FIFA-Korruptionsaffäre sich für rund 50 Konten in der Schweiz interessieren und einen hohen zweistelligen Millionenbetrag haben sperren lassen.
Soweit der Bericht aus Zürich und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.